Willkommen im Maschinenraum der Energiewende. Willkommen bei Wendepunkt, dem KimX-Podcast. Hier gibt's Lösungen und Standpunkte von und für euch, die Möglichmacher der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende.
Lieber Kai, herzlich willkommen. Wir wollen heute über Prozesse reden. Und du bist der Spezialist, ich nicht. Ich stelle mir was ganz Einfaches vor und würde deswegen gerne mit einem Beispiel starten. Mhm. Ich habe nun einen Sohn, der, ich sag mal, der ist jetzt 17. Und wenn der sich in der Küche irgendwas zu essen macht, dann geht er einfach an den Kühlschrank, nimmt sich alles, lässt alles draußen stehen, nimmt das Geschirr mit, nimmt das in sein Zimmer und da stapelt sich das dann irgendwann. So, dann habe ich irgendwann die Aufgabe, ihm hinterher zu räumen, das ist das eine, die Sachen, die in der Küche liegen geblieben sind. Und das andere ist, dass ich ihm hinterherlaufen muss in sein Zimmer, damit er bitte, bitte, bitte das Geschirr zurückbringt. Wenn ich dann ganz viel Glück habe, dann kommt er zurück und stellt das auf die Arbeitsplatte, also nicht in die Spülmaschine. Ich habe also ständig immer mehr Arbeit. Jetzt spinne ich mal ein bisschen rum. Wir haben ja Homeoffice-Zeiten. Ich würde die Butter aufgebraucht und diverse andere Dinge. Und nun möchte ich meine Kunden bewirten. Ich stelle aber fest, erstens ist alles unordentlich. Ich muss also wahnsinnig ganz hektisch alles aufräumen. Zum anderen fehlen mir jetzt bestimmte Dinge, um die vernünftig zu bewirten. Und der Kunde findet das doof und sagt, da habe ich keine Lust mehr auf den. Da gehe ich nicht mehr hin. Das ist wenig wertschätzend. So, jetzt verliere ich den Kunden. Ich habe deswegen ein bisschen weniger Geld. Und mein Sohn merkt es deswegen, weil er am Morgen keinen Nutella mehr kriegt, sondern Nussbli. Und der beschwert sich natürlich und sagt, bist du eigentlich bescheuert? Ja, wieso kaufen wir keinen Nutella mehr? Und dann muss ich ihm sagen, weil du das Geschirr nicht weggeräumt hast. So, das stelle ich mir unter einem Prozess vor. Ja. Und ich kann ihm das nicht verübeln, dass er die beiden Dinge nicht zusammen bekommt. Aber tatsächlich hängen die Sachen so zusammen, prozessual.
Absolut.
Ist das nachvollziehbar oder ist das Kindergarten?
Ich finde das absolut nachvollziehbar, zumal ich einen Sohn habe, der so langsam auch in dieses Alter kommt, beziehungsweise schon die ersten Anzeichen davon zeigt, Verhaltensanzeichen. Also von daher, du bist nicht allein, es scheint ein generelles Thema zu sein. Ja. Und das gilt ja für Prozesse genauso. Ich glaube, wir haben an allen Ecken und Enden in ganz vielen Unternehmen einfach auch dieselben Themen. Mhm. Und jetzt bei deinem Thema geblieben ist ja die Frage, zum einen das Verständnis, ne, nach dem Motto, sehe ich eigentlich meine Auswirkung meines Handels in meinem kleinen Subprozess, in meiner kleinen Abteilung, sehe ich dafür überhaupt die Auswirkung, was das aufs Gesamtunternehmen, auf die Kundenwirkung hat? Weil oft höre ich die Sache, ich habe ja gar keinen Kundenkontakt. Ich mache jetzt ja hier nur Controlling oder ich bin ja hier nur in der Buchhaltung oder ich muss ja hier nur irgendwie SAP bedienen oder so. Ich habe ja gar nichts an den Kunden. Also meine Wertschöpfung im Gesamtunternehmen ist ja quasi gleich null. Und das ist ja nicht so. Ne? Und das ist, finde ich, also wirklich ein tolles Beispiel, was du da bringst, weil es ist genauso, dass jeder letztendlich, jeden Tag und immer letztendlich zum Erfolg oder zum Misserfolg des Unternehmens, sei es das Image angeht, sei es finanziell, sei es die Innovationskraft, sei es die Motivation der Mitarbeiter und Kollegen angeht, jeden Tag mitarbeitet. Mhm. Und da fängt das tatsächlich an, den Kolleginnen und Kollegen das deutlich zu machen, dass ihr Beitrag innerhalb dieser Prozesskette sehr wichtig ist und sehr relevant ist.
Und man selber merkt es ja nicht. Also mein Sohn, es ist ja gar nicht böse.
Nein.
Der hat ja, für ihn ist ja alles völlig in Ordnung.
Ja.
So, und das wird ja auch weggeräumt und dafür bin ich dann halt auch da für ihn.
Ja.
So, das heißt, er merkt eigentlich nicht, dass da irgendwo Pain entsteht für andere Leute und dass sie im Zweifelsfall jetzt ihren eigenen Job gar nicht mehr vernünftig machen können, weil sie sich um andere Dinge kümmern müssen, nämlich das Wegräumen. So,
ja.
So, und das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel natürlich so, aber in kleinen Dingen, in Unternehmen, habe ich das auch schon häufiger gesehen, dass Leute gar nicht aus bösem Willen, sondern weil sie an bestimmte Dinge gewohnt sind,
ja,
das Leben für andere Leute schwer machen. Und ich habe ich auch schon selber bei mir entdeckt, dass ich also an Dinge nicht gedacht habe. Und dann wird es für andere Leute schwierig.
Mhm.
Und es ist halt sehr, sehr schwierig und wirklich nicht leicht, sich da selber zu überwinden, den inneren Schweinehund, und sich das klar zu machen. Also was wäre eine Möglichkeit innerhalb so einer komplexen Organisation, wie jetzt Stadtwerke, da ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, also ich finde das, du hast es auch in deinem Beispiel genannt, das Wichtigste ist ja, deinem Sohn das zu erklären. Mhm. Also auch ein Feedback zu geben, nach dem Motto, hör mal, stell doch bitte deine Sachen wieder nicht in und nicht auf die Spüle, sondern in die Spülmaschine und wenn was leer ist, sag mir bitte Bescheid, dann kaufe ich es neu. Damit fängt das ja an, also wirklich ein Verhalten zu reflektieren in einer wertschätzenden und direkten und konkreten Art und Weise. Also Feedback, ganz, ganz wichtig. Wenn man sich damit schwer tut, was ich echt verstehen kann, weil es ja teilweise auch komplex ist, teilweise hat man auch keinen direkten Kontakt zu den Mitarbeitern, kennt die Ursache des Problems vielleicht auch gar nicht, dann helfen tatsächlich an der Stelle ganz, ganz stark Prozesse. Warum? Weil man diese Prozesse oder diesen Prozess mal aufnimmt, und zwar mit den Betroffenen. Die Leute, die sich ständig bei dir beschweren und sagen, das funktioniert nicht, die Nachbarabteilung ist zu langsam, der Digitalisierungsprozess ist viel zu weit hinten, die Kunden sind alle viel zu viel, wir haben zu wenig Leute, zu hohen Krankenstand, keine Ahnung. Mhm. Mit all den Leuten setzt du dich mal hin und sagst so, und jetzt sagt mir doch mal, wo fängt dann euer Prozess eigentlich an? Mhm. Mit welcher Anfrage, über welches Dokument und so weiter? Und wo hört euer Prozess auf? Und das zieht man letztendlich über das gesamte Unternehmen. Mhm. Idealerweise fängst du nämlich einen Prozess da an, wo der Kunde das erste Mal im Unternehmen aufschlägt, ankommt, also seinen Kundenwunsch öffentlich macht.
Also ereignisorientiert.
Ereignisorientiert, ja. Genau. Also der Kunde möchte eine Wallbox haben, der Kunde möchte eine Photovoltaikanlage haben, der Kunde möchte einen Hausanschluss haben, was auch immer. Also er nimmt auf jeden Fall Kontakt mit dir als Stadtwerk auf und dann verfolgst du den Prozess einmal durchs Unternehmen und endet mit der Befriedigung dieses Wunsches. Also der sogenannte End-to-End-Prozess, also von dem Wunsch bis hin zur Befriedigung des Wunsches, den nimmst du im gesamten Unternehmen auf. Und zwar mit den Leuten, die im Prozess arbeiten. Mhm. Nicht mit dem Teamleiter, nicht mit dem Abteilungsleiter, nicht mit einem, dessen Hund irgendwie der Nachbar von ist. Nein, sondern wirklich mit den Leuten, die in dem Prozess arbeiten, nimmst du den Prozess auf. Und das hat verschiedene Effekte. Zum einen lernen sich alle in der Prozesskette mal gegenseitig kennen. Also es ist nicht mehr die Buchhaltung, sondern es ist Frau XY. Oder es ist nicht der blöde Monteur, sondern es ist irgendwie der Herr XY. Das heißt, die sitzen alle das erste Mal, typischerweise das erste Mal, alle zusammen, gucken sich in die Augen und sagen, boah, ist das ein langer Prozess. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Riesending. Wieso ist denn die Buchhaltung, wieso ist dann Controlling dabei, wieso ist denn da? Also die lernen untereinander das Unternehmen mal ganz anders kennen.
Ja.
Weil ansonsten arbeitet man nämlich in seinem Silo, in seinem Team, macht sein Ding und fragt sich ganz oft, was machen die da eigentlich in der Verwaltung oder was machen die da oben im Betrieb?
Und die anderen sind alle doof.
Und die anderen sind alle doof, ja, typischerweise. Ne? Das ist noch gar nicht böse gemeint.
Ich kenne das ja
auch. Nee, auf jeden Fall. Ne? Zum anderen hast du dann die Leute drin, die da drin arbeiten und die wissen ja eigentlich tatsächlich selbst am besten, wie es besser gehen würde. Ja, du lässt sie das aufzeichnen, dann hast du eine Riesenwand und die sagen alle, meine Herren, ist der komplex. An der Stelle müssten wir was machen, da könnten wir was machen. Das wäre doch viel einfacher, wenn wir das machen würden. Das Feld brauchen wir gar nicht mehr auszufüllen, weil das hat der alte, doofe Geschäftsführer eingeführt. Das braucht jetzt mittlerweile gar keiner mehr und, und. Das heißt, du selber als Geschäftsführer, als Führungskraft brauchst da relativ wenig zu machen. Also es ist nicht dir der Anspruch, dass du den Prozess perfekt kennst und vordeklinierst und alle anderen das nur noch dankenswerterweise umsetzen. Das ist gar nicht der Punkt. Mhm. Sondern du musst
das
eigentlich...
Falsch sogar.
Das ist falsch, weil es stimmt nicht. Also du kennst den Prozess selber nicht in aller Tiefe. Das in der heutigen Welt und die Welt, die uns vor uns liegt, wird einzelne Personen nicht mehr alles überblicken können. Das geht nur noch innerhalb der Organisation und dafür haben wir sie auch. Das ist also ganz wichtig, die Leute zusammenzubringen, das zu koordinieren, die Aha-Effekte zu generieren, damit du da quasi diesen Mehrwert schaffst. Und jetzt Bezug auf deinen Sohn, ne, Feedback geben, das anschauen. Und eins der wichtigsten Punkte ist auch immer, du objektivierst Probleme.
Ja.
Das heißt, du sagst nicht von wegen, du lieber Sohn bist schuld, dass jetzt wir pleite sind. Mhm. Sondern du sagst, im Prozessschritt dreckigen Teller in die Spülmaschine stellen. Da hakt's, weil der dauert zu lange. Und deswegen muss die Spülmaschine warten. Und wenn die Spülmaschine wartet, kann sie nicht anfangen. Und deswegen haben wir nachher dreckiges Geschirr. Das heißt, der Prozessschritt ist schlecht. Mhm. Es ist nicht die ausführende Person schlecht, doof, langweilig, faul, sondern es ist der Prozessschritt. Und dann objektivierst du Dinge, die ja sonst in Unternehmen ganz schnell personifiziert werden.
Ja.
Ja, es ist der Mitarbeiter XY, es ist das, es ist jenes, der ist doof, der ist immer krank, der spielt sowieso nur Computer. Sondern das heißt dann, Excel-Tabelle erstellen, warum dauert das denn so lange? Und da bist du in einer ganz anderen Diskussion drin, als wenn du über eine Person diskutierst.
Und die Leute definieren dann selber auch die Übergabepunkte, weil so ein Prozess besteht natürlich auch immer aus so, was kriege ich eigentlich von dem, der vor mir war, jetzt übergeben?
Richtig.
Und dann kann ich beurteilen, hat der mir auch wirklich alles korrekt gegeben oder nicht? Und kann ich auf der Grundlage weiterarbeiten?
Ja.
Und dann weiß ich halt, okay, hier ist jetzt nicht alles, sei so lieb und verändere das noch.
Ja.
Und ich muss es vermutlich, das ist ja mein Fehler an der Stelle und man kann mal so mich in die Pfanne hauen. Ne? Ich habe das natürlich auch nicht dokumentiert.
Also auch das
ich habe ihm das mal irgendwann so erzählt, dass ich das schön fände, wenn das anders wäre. Und lass das dann natürlich auch ständig wieder durchgehen. Das heißt, der Effekt, der Lerneffekt ist gleich null und das liegt auch sehr an mir selber, weil ich das dann immer wieder wegräume und ich habe den Prozess nicht dokumentiert, ihm nicht gesagt, bitte daran halten. Und vielleicht, wie wäre es denn für dich in Ordnung?
Ja, nee, absolut. Ich
habe auch nicht
gefragt. Nee, definitiv. Ja, genau. Wie wäre es für dich in Ordnung? Und ich, also da hakt das Beispiel, weil sozusagen Unternehmensführung hat ja nichts mit Erziehung von Kindern zu tun oder von Erziehung von Mitarbeitern. Das ist weit, weit, weit auseinander. Aber es hat Parallelen.
Ja.
Es hat dieses Parallelen kontrollieren. Also erstmal definieren, dann kontrollieren, im Zweifelsfall auch sanktionieren. Das ist ja auch irgendwo immer im Bereich der Erziehung mit drin, aber auch genauso im Unternehmen. Und genau das muss ich auch machen. Was du ansprichst, dokumentieren, super wichtig. Mal sowas visualisieren, ja, mal aufschreiben lassen. Wirklich ganz platt, Kärtchen, Stift in die Hand, los geht's. Wie das auch immer aussieht. Ich meine, der erste Effekt ist, dass du 40 Karten an der Wand hast und denkst, boah, das ist eigentlich gar nicht so komplex, aber das sind schon 40 Aktivitäten in 4 verschiedenen Teams und da müssen dann doch wieder Dinge übergeben werden und dann stimmt das nicht, dann musst du wieder rückfragen und alle sind nicht so wirklich glücklich mit dem Prozess, aber keiner kann dir sagen, woran das liegt. Und dann über dieses Visualisieren und Dokumentieren und Runterschreiben, das ist dieses Thema Schreiben, wer auch immer schon mal versucht hat, ein Buch zu schreiben oder das ist nicht so mal eben.
Ja, nee, absolut nicht.
Ne? Absolut nicht. Also musst
ich glaube, das ist mit Ängsten verbunden, ehrlich
auch
gesagt. Weil in dem Moment, wo ich einen Prozess wirklich beschreibe und festlege, habe ich ja Sorge, dass ich jetzt auf genau das immer festgelegt werde.
Ja.
Und wenn ich jetzt beispielsweise als Monteur irgendwie rausgehe und ich weiß, ich habe das über ganz viele Jahre gelernt, wie viele unterschiedliche Situationen entstehen können, die mich dazu bringen, abzuweichen von meinem normalen Verhalten.
Ja.
Und auch sinnvollerweise abzuweichen, ja, dann möchte ich natürlich mir jetzt nicht hier so Handschellen anlegen und sagen, ich kann das gar nicht mehr anders lösen. Also wie kriegt man quasi in so eine, das wäre jetzt meine Frage, in so einen standardisierten Prozess immer noch genug Beinfreiheit rein, dass ich als derjenige, der den auszuüben hat, aber trotzdem noch die Möglichkeit habe zu reagieren.
Ja, ja. Total wichtiges Thema, kommt auch immer wieder. Meiner Meinung nach musst du eine vernünftige Flugebene sozusagen einnehmen. Also ich glaube, den Anspruch zu haben, dass man wirklich alles auf einzelnster EPK, also ereignisorientierte Prozesskette EPK, also wirklich unterste Ebene in diesen verschiedenen Modellen, die es da gibt. Also wirklich, wo man sagt, ich nehme meine rechte Hand und meinen rechten Zeigefinger und tippe auf eine Taste. Jetzt mal so ganz, ganz plakativ. Dann bist du ja auf einer Ebene, da brauchst du 20 Jahre, um alle Stadtwerkeprozesse zu beschreiben.
Und kann sich auch keiner später mehr merken.
Kann sich keiner merken und die sind seit 18 Jahren schon überholt.
Ja.
Also dich gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Ne? So. Also du musst eine gewisse Flugebene einnehmen, wo man weiß, okay, Ich lege einen Vorgang an, ich disponiere den Vorgang, der Vorgang wird abgearbeitet. So, das ist sozusagen eine Ebene, die ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen zu hoch. Da muss man aber verschieden noch mal ein bisschen runter detaillieren, was heißt das Vorgang abarbeiten. Aber da muss man auch in der Kommunikation sein und sagen, das ist halt der Standard. Wir wissen, dass draußen der Graben, die Umfeld, eine Stadt ist anders als ein Land, eine Großstadt ist anders als eine Kleinstadt und, und. Das ist alles individuell. Und der Graben, die Grube, die sieht immer ein bisschen anders aus, mit anderen Rahmenbedingungen, mit anderer Infrastruktur drin. Da muss man schon irgendwie ein gewisses Fingerspitzengefühl haben. Dasselbe ist beim Thema Arbeitssicherheit aber auch. Du musst sagen, von wegen, ein Hamster gehört nicht in die Mikrowelle. Ja, so. Jetzt musst du aber nicht daneben schreiben, Sternchen, Hamster, gleich Schildkröte, gleich Kaninchen, gleich irgendwas, sondern das ist ja Sinnentnehmen nach dem Motto, okay, das ist allgemein Lebewesen, offensichtlich haben wir in der Mikrowelle nichts zu suchen.
Ja.
Ja. Und genauso ist es mit Prozessen auch. Du musst da schon das so konkret wie möglich, aber so global wie möglich beschreiben. Das ist ganz schwierig, damit da halt immer noch Flexibilität fürs Handeln und fürs Agieren ist.
Jetzt stelle ich mir tatsächlich vor, dass wenn ich diejenigen, die das später auszuführen haben, in den Prozess reinnehmen, dass das die beste Idee ist, weil die werden natürlich im Zweifelsfall sich also sehr darauf achten, dass sie sich keine Handschellen anlegen und dass sie eben nicht in eine Situation geraten, wo sie sagen, wer hat das denn erfunden?
Mhm. Ja.
So, wobei natürlich auch da wahrscheinlich wieder Monteur zu Monteur und Ausführender zu Ausführender, jeder hat so seine eigene Geschichte und kommt zu anderen Ergebnissen, was ja also Thema Workforce Management auch dazu führt, dass jeder halt unterschiedliche Kriterien hat, wenn man das noch nicht eingeführt hat.
Absolut.
Und bestimmte Dinge für inakzeptabel hält, die der andere noch für vollkommen in Ordnung hält.
Ja.
So, und Auch da ist es sinnvoll, das einfach einmal klar zu beschreiben, ja, damit jeder weiß, wo es lang geht. Jetzt sind das ganz, ganz viele unterschiedliche Prozesse, die in so einem Stadtwerk stattfinden. Ich stelle mir vor, dass du tatsächlich selber den Überblick gar nicht mehr haben kannst, nur dass überall reingeht. Das heißt, du initiierst dann quasi diese ganzen, sozusagen du initiierst die Auseinandersetzung mit den Prozessen in den einzelnen Teams dann.
So. Ich provoziere das und ich fordere das auch ein. Also ich fordere das ein und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Man muss gar nicht selber im Kämmerlein sitzen und sagen, welchen Prozess machen wir denn heute oder in den nächsten 14 Tagen, sondern das nächste Problem, was einem auf den Tisch kommt. Kunde XY bei der Breitbandwechselung vom einen Anbieter zum anderen Anbieter funktioniert das nicht. Mhm. Was machen wir denn da? Ich sage, ja, dann schreibt mir mal den Prozess auf. Wie sollte der denn eigentlich laufen? Oder Hausanschlüsse dauern alle viel zu lange. Ja, woran liegt's denn? Ja, andere Abteilung, alle zu langsam. Nee, das ist keine Ausrede. Wir haben zu wenig Leute. Nein, das ist keine Ausrede. Ich möchte den Prozess sehen. Schreibt mir den Prozess auf. Und dann diskutieren wir das Problem anhand des Prozesses. Und dann gucken wir mal, ob das Problem da ist, wo du glaubst, dass es ist, oder ob das nicht vielleicht eigentlich an der Prozessanfang begonnen hat. Weil typischerweise kommen die Probleme immer am Prozessende. Immer. Sei das bei der Dokumentation von Leitungen, sei das bei der Bauausführung, sei das von irgendwelchen Kundenbeschwerden über eine Bauausführung, eine vermeintlich mangelhafte Bauausführung. Die Probleme kommen immer am Prozessende.
Kein Nutella mehr.
Kein Nutella mehr. Exakt. Exakt das. Ja. Bloß sozusagen, du kannst ja nicht sagen, ja, dann kaufen wir mehr Nutella oder stellen mehr Leute ein, die Nutella kaufen. Das ist ja nicht das Lösung des Problems. Genau.
Ja, ja.
Ja, so, also du musst die Prozesskette, so schmerzhaft das ist, rückwärts durchgehen und bis zum Anfang, wo fängt das ganze Thema eigentlich an? Und dann sozusagen so, jetzt erzählt mir doch mal, was irgendwie das Problem ist. Und dann kann jeder, der im Prozess beteiligt ist, sagen, naja, ich habe das ja auch zu spät bekommen oder das Dokument war ja gar nicht ausgefüllt oder ich wusste gar nicht, dass ich da ein Kreuzchen setzen muss, hat mir nie einer erzählt oder. Ja, und dann kommst du plötzlich zu Erkenntnissen, die du gar nicht gehabt hättest, wenn du einfach nur sofort und spontan auf das Problem reagiert hättest. Also es steigert auch massiv die Lösungsqualität, wenn du auf Prozesse ganzheitlich guckst, als wenn du wie so ein Feuerwehrmann irgendwie mit einem großen Wasserschlauch durch die Gegend läufst und hier jemanden einstellst, da eine neue IT machst und. Mhm. Diese IT, vor allem mal ganz kurzes Beispiel dazu, die muss ja auch in dieses gesamte Ökosystem reinpassen. Es macht ja keinen Sinn, und auch das geht mit Prozessen, weil an den Prozessen nimmst du auch auf, welche Dokumente du hast, welche Verantwortlichkeiten du hast, das hast du eben schon mal gesagt, welche Schnittstellen, ja, welches Team gibt in welchem Format was worüber, was muss da drin sein, aber auch in welchem IT-System. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich tausche dann halt mal so ein SAP-System aus oder generell ein ERP-System oder ich tausche mal das aus und dann macht man das und stellt plötzlich fest, oh, der ein oder andere Prozess, ich kann keine Rechnung mehr stellen oder ich kann nicht mehr drucken oder mein Messsystem, was ich draußen immer hatte, kann ich plötzlich nicht mehr anschließen, weil wir keine USB-Sticker mehr haben oder ich weiß es nicht. Das wäre der, tendenziell hättest du die größere Chance gehabt, dir das aufzufallen. Nennen wir es mal vorsichtig, aber wenn du das sozusagen auch mit den Prozessen aufnimmst, dann siehst du genau, ach, wenn ich das System wechsle, fällt das in dem Prozess auf, in dem Prozess auf, in dem Prozess auf. Und dann kannst du plötzlich genau gucken, passt das überhaupt, das neue IT-System zu meinen Prozessen oder nicht? Oder umgekehrt, was muss eigentlich, also die bessere Frage ist ja, was muss mein IT-System können, damit es zu meinen Produkten und Prozessen passt?
Mhm. Weil es nicht so einfach ist, sie dann zu finden.
Ja, absolut. Und wir machen ja oft den Fehler, dass wir ein IT-System einführen und dann alles andere drumherum bauen, nämlich Menschen, ja, idealerweise Menschen, aber da denkt er wenige dran. Ja, Schulung ist ja auch nochmal ein Riesenthema, aber dann baut man da irgendwie so Organisationen rum und Prozesse und irgendwie in der Hoffnung, dass die richtigen Produkte dann hinten bei rausfallen, aber dass die Mitarbeiter die bedienen müssen und es einen Übergang gibt oder so, wird ja auch ganz oft vergessen.
Wie gehst du denn damit um, dass das ja im Grunde nie fertig ist? So also ein Prozess, also wenn es ideal läuft, so wie ich es verstehe, dann kriege ich ständig Feedback. Da sagt mir jetzt ständig jemand, da habe ich jetzt hier irgendwie einen neuen Fall entdeckt und in diesem Fall funktioniert das dann nicht und so. Und das ist ja richtig, dass es sich ständig evolutioniert.
Ja.
Das bedeutet allerdings auch, dass ich weg bin von allem Normativen und dass jeder das Gefühl hat, ach, da kann ich ja noch ein bisschen rumwuchteln. Also da brauche ich ja ein Gleichgewicht zwischen, ich habe jetzt eine richtige Fehlermeldung in Anführungsstrichen, ja, oder einer macht sich quasi wichtig und hat und schüttet mich zu mit
Prozessen,
Blödsinn, ja, also den ich dann irgendwie am liebsten eigentlich nicht da reinnehme.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, du brauchst schon so eine Art Kontrollinstanz, ja. Also du brauchst, bei uns nennen das ein Business Process Management Board.
Oh.
Ja, genau. Es ist rein Englisch und ich dachte, oh, das funktioniert nie in einem Stadtwerk, aber doch, mit der Abkürzung BPMB funktioniert es dann wieder. Aber obwohl solche Dinge sind ja schon allein teilweise Showstopper oder halt Dinge, über die man stolpert, ja. Stolpersteine, Entschuldigung. Ja, aber es funktioniert nur durch eine Kontrollinstanz. Die braucht man auch für andere Teile. Die braucht man zum Beispiel auch, um dafür diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu initiieren, diesen KVP-Prozess zu initiieren, aber auch um Kennzahlen zum Beispiel zu definieren. Also wann ist ein Prozess eigentlich gut? Woran messe ich das eigentlich? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ist das, dass wenn ich besonders schnell bin? Ist das, wenn ich besonders wenig Rückfragen bekomme? Ist das, wenn der Business wenig kostet? Ist das mit besonders wenig Schnittstellen? Ist das, ne? Also da kann man sich ganz vieles überlegen. Auch da würde ich immer mal gucken, ja, dieses Evidenzbasierte. Ne? Also was drückt denn gerade eigentlich am meisten? Und da schaue ich erstmal drauf. Du musst, also je nachdem, in welcher Phase du bei diesem Prozessmanagement bist, sind das andere Aspekte, auf die du da Wert legen musst. Wir sind aktuell noch in der Startphase und versuchen, dieses zarte Pflänzlein jetzt wirklich zu gießen und zu düngen und sozusagen jeder darf und, ne, und wir hauen keinem auf die Finger und alles ist gut und jeder Prozess darf eingereicht werden und alle kriegen Schulterklopfen. Ne? Das ist gut, um sozusagen das nicht von vornherein wieder zu töten, weil man sagt, du hast die Regeln nicht beachtet und das nicht beachtet und das ist falsch und was ist das überhaupt für ein Prozess?
Das ist die Initiierung eines Kulturwandels.
So ist es.
Was ist das? Ne?
Exakt.
Also ich darf mich jetzt einbringen.
Genau so ist es.
Und wenn ich was sage, dann haue ich nicht jemand anderen mit in die Pfanne. Das ist ja eine große Angst, glaube ich.
Ja.
Also wenn ich jetzt sage, Moment mal, ich habe das nicht richtig übergeben bekommen, jetzt komme ich hier nicht weiter, dann habe ich ja jemanden in die Pfanne gehauen und das will ich ja eigentlich gar nicht so. Dann brauche ich eine Kultur, die mir sagt, wir dürfen uns gegenseitig durchaus kritisieren, aber es ist nicht persönlich.
Nee, genau.
Es geht jetzt immer nur um den Prozess. Ich personalisiere das und wir wollen das gemeinsam besser machen. Dann kommen wir.
So ist es.
Und das ist,
aber
das ist ja im Denken ganz oft sehr schwierig zu verankern.
Ja, und man muss da auch ab und zu sich, also ich muss mir dann ab und zu auch auf die Zunge beißen und sagen von wegen, mit so ein bisschen mehr Erfahrung hätte man das jetzt so und so formuliert und gemacht, aber so, aber auf der anderen Seite sieht man halt, man ist ja als Mensch oft, oder zumindest ich beziehe das mal auf mich, oft so aufs Negative gepolt. Ja? Mhm. Durch unsere Medien, durch unsere Berichterstattung ist einmal alles negativ. Und genauso guckt man auch immer von wegen, was können wir besser machen? Ja? Wo können wir noch besser werden? Was kommt auf uns zu? Und so weiter. Statt zurückzugucken und zu sagen, Mensch, toll, dieser Mensch, dieser Monteur, der Sachbearbeiter, was auch immer, der hat sich jetzt hingesetzt, hat sich Gedanken gemacht, wie wir unser Unternehmen verbessern können, hat das aufgenommen, hat sich vor einer IT-Software gesetzt, hat sich mal Gedanken gemacht, das hingeschrieben, aufgeschrieben und präsentiert das jetzt vor so einer Geschäftsführung. Persönlich habe ich da überhaupt keine Distanz dazu, aber das ist halt für einen Monteur immer noch sowas von wegen, wow, ich kann vor einer Geschäftsführung mal was erzählen. Mhm. Solche Gelegenheiten haben die halt wenig.
Oder er fühlt sich unwohl damit. Ne? Es gibt ja also
bestimmt
je nachdem,
auch.
Was für ein Typ man so ist. Ne?
Ja.
Weil wenn ich Monteur werde, gehe ich jetzt normalerweise wahrscheinlich nicht mit dem Gefühl in den Job rein, dass ich jetzt irgendwann vor der Geschäftsführung präsentiere.
Genau.
Und das ist ja auch zu respektieren, dass jemand mit einer Vorstellung in den Job reingeht, dass er bestimmte Dinge macht und bestimmte Dinge eben nicht macht, weil das eben nicht zu seinem Naturell gehört vielleicht.
Definitiv. Und wir müssen sicherlich auch berücksichtigen, aus welcher Kultur und aus welcher Tradition wir kommen. Und es gab halt vor 10, 15, 20 Jahren noch die Geschäftsführer da, also wenn man vielleicht bis zum Bereichsleiter gekommen ist, dann war gut. Aber bis zur Geschäftsführung, bis zu dem König im Elfenbeinturm, da ist man ja nie vorgedrungen. Ja? Und beziehungsweise umgekehrt, wenn der plötzlich vor einem stand, dann war das nie was Gutes. Und und leider Gottes kommen wir ja teilweise immer noch aus so einer Kultur. Und das ändert sich ja zum Glück. Und das muss man als Führungskraft vorleben. Gerade als Geschäftsführer muss man das vorleben, damit das langsam durchsickert. Aber auch durch solche Mittel ist halt auch der Kulturwandel wieder genau wieder befeuert. Ne? Weil ich sage, ja klar, Mensch, wenn der Monteur das gemacht hat, dann soll er das auch bitte hier präsentieren. Und natürlich wird er nicht abgewatscht, in Anführungsstrichen, egal was der präsentiert. Ja? Sondern da wird erstmal Applaus gespendet und gesagt, toll. Normalerweise steht er im Loch und montiert Muffen und macht das hervorragend und hält jetzt eine PowerPoint-Präsentation vor Geschäftsführer und Bereichsleiter und.
Inhaltlich kann das keiner besser.
Und inhaltlich kann das keiner besser. Genau, und was er da erzählt, hat ja Hand und Fuß. Mhm. Und diese Kultur, dass er das macht, dass er sich das traut, dass der meint, hey, ich will unser Unternehmen besser machen, tschakka. Mhm. Das ist, bessere Mitarbeiter kannst du dir auch nicht wünschen.
Das wünscht man sich, genau.
Total. Mhm.
Genau. Das ist übrigens das Thema auch mit Beschwerden und solchen Dingen. Ne? Also, wo ich immer sage, was Besseres kann das Unternehmen eigentlich nicht passieren, ist, dass Leute irgendwie kritisch mit dir sind und sich die Mühe machen, es dir zu sagen, was ihnen nicht passt.
Ne? Ja.
Egal, ob das Kunden sind von außen oder von innen eben auch, weil das gibt dir die Möglichkeit, dich zu verbessern. Die hast du sonst nicht und du läufst in die falsche Richtung, wenn du das nicht weißt.
Total.
So, insofern ist das natürlich wirklich sehr, sehr wertvoll,
aber
menschlich eben oft schwierig, mit Dingen umzugehen, wenn man dann sagt, oh Gott, wie macht er das denn? Das kann man ganz anders und da, das ist Kulturwandel tatsächlich und bei allen. Also das finde ich auch, finde ich sehr, sehr wichtig, dass die dieses sich verändern wollen, ja, bei der Geschäftsführung, ja, nicht beginnt, aber genau da eben auch stattfindet und dass du auch gucken musst, wie du quasi dein eigenes Verhalten reflektierst und schaust, wie funktioniert das eigentlich, geht das eigentlich, ist das der richtige Weg?
Und das ist super schwierig, ne? Weil wer gibt dir denn als Geschäftsführer Feedback?
Ehrliches Feedback.
Ehrliches Feedback, außer von wegen, Herr Detmer, was Sie da machen, ist so großartig. Mhm. Also, ne? Also, aber,
das ist ganz toll, hier ist übrigens meine Kündigung.
Ja, genau. Hat aber nichts mit Ihnen zu tun.
Nee, aber alles prozessual.
Alles prozessual, genau. Ja. Nee, aber das ist ein Riesenthema und das predige, was heißt predige, ist echt falsch. Aber das sage ich meinen Mitarbeitern auch, hey, wenn ihr mir nicht sagt, dass das kaputt war, was ich hier gemacht habe, dann mache ich so weiter. Ja, weil ich glaube ja, solange ihr nicht sagt, ist das super. Also wenn ihr wollt, dass ich mich ändere, dann müsst ihr mir das sagen. Ich kann das nicht riechen, ich kann nicht in eure Köpfe reingucken. Also sagt mir das doch ehrlich. Und wenn euch das schwer damit tut, dann schreibt mir von eher so eine Mail oder weiß ich nicht was, keine Ahnung. Aber wählt den Weg, den ihr irgendwie am besten findet. Oder wenn ihr das nicht in der großen Gruppe macht, dann macht es in der kleinen, macht es bilateral, wie auch immer. Aber sagt mir das. Ich kann ansonsten stauen sich eventuell irgendwelche Probleme auf und plötzlich kommt das aufgrund von einer kleinen E-Mail zu einem riesen Eklat und du weißt gar nicht, wo kommt das denn jetzt plötzlich?
Ja, was jetzt passiert.
Was jetzt passiert, genau. Und deswegen, ich finde das dieses Thema Feedback, und das sagtest du ja auch zu Eingangs, finde ich super wichtig. Man muss den Leuten, in der wertschätzenden Art sagen, was man eigentlich von ihnen erwartet hätte oder was man künftig von ihnen erwartet in dem Prozess. Ja.
Wie machst du Veränderungen an der Stelle sichtbar? Weil, also meine Erfahrung ist die, dass irgendwann wird so ein Projekt initiiert, so, dann sprechen die Leute drüber, dann ist es im Januar und irgendwann im Dezember wird das nächste Mal drüber gesprochen. Ja. Im Zweifelsfall meldet sich auch die Geschäftsführung einmal im Jahr und sagt, wir wollen das und das und kommen da und dahin. So, und dann habe ich aber ja vergessen, was die letztes Jahr gesagt haben.
Ja.
So, also ich merke quasi die Veränderung überhaupt nicht. Es gibt da eine Strategie. Macht ihr da kleinere Berichte ins Unternehmen rein oder dürfen die Leute einzeln selber berichten, auch was da gerade passiert ist?
Ja, also genau, wir machen, also allein schon von Aufsichtsrat machen wir Berichte, ja, Projektnewsletter, was auch immer, da kommt das rein, das nehme ich aber als eher Pflichtveranstaltung, also nicht die Aufsichtsratssitzung, um Gottes Willen, sondern die Berichterstattung aus den einzelnen Projekten lehne ich eher so als Pflicht wahr von den Projektleitern. Und weniger als Kür, nach dem Motto, ich kann mal Tolles zeigen, was wir gemacht haben. Es ist halt sehr technisch, sehr, sehr ausschweifend, statt mal in, ich sag mal, 10 Sätzen auf den Punkt zu bringen, was das echt für einen tollen Mehrwert hat, was wir da gemacht haben. Wir machen es intern, übers Intranet, über Newsletter etc. pp. Da könnte ich mir hoffen oder hoffe ich mir, dass es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Richtung Social Media geht, dass es vielleicht mal ein Video ist, vielleicht mal ein Podcast, ja, oder irgendwelche Dinge, die einfach
schöne
mal anders
Idee
sind. Ja, ich, ja. Aber ich, und das ist das simpelste Mittel, für mich finde ich simpelste Mittel, ist das Thema Aufschreiben. Mhm. Also ich schreibe es tatsächlich auf, was man alles erreicht hat. Wir haben in meinem Führungskreis haben wir eine Liste mit Strategiethemen, die wir halt sozusagen neben der normalen Linientätigkeit abarbeiten, die also langfristiger angelegt sind. Aber da setzen wir uns alle 3 Monate zusammen und gucken auf diese Liste.
Mhm.
Und da wird klar, natürlich ist das auch ein gewisses Reporting. Das heißt, man schreibt da rein, wo ist es jetzt gelaufen, wo klemmt's, wer muss was machen und so weiter und so fort. Aber
klemmt's, weil also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man dass ehrlich ist. Weil das kennt jeder aus Unternehmenskommunikation, ne? Als Mitarbeiter, ne? Dass einem ständig erzählt wird, boah, guck mal hier, jetzt haben wir das und das und das, aber super und so. Und wenn dann diese Projekte nichts werden, so, da redet dann nie wieder einer drüber. Also es stellt sich keiner hin und sagt, ah, das haben wir probiert, das war aber totale Grütze, das hat nicht funktioniert und wir analysieren gerade warum und wir sagen euch später auch, woran es gelegen hat.
Ja.
Selbst dann, wenn ich feststelle, ich habe es verbockt. So.
Ja.
Eigentlich müsste man das ja auch tun. Ich finde, es gehört zur Story dazu.
Du, definitiv. Da sind wir tatsächlich noch nicht so weit. Ja. Ich nenne das immer so ein bisschen Melonen-Reporting. Ja, außen grün, innen rot. Das möchte ich halt nicht. Also wenn eine Ampel gelb ist, dann ist sie gelb. Und wenn die halt dunkel oder hellrot ist, dann ist die hellrot. Und nicht sozusagen bis zur letzten Sekunde dunkelgrün und dann plötzlich, ach Gott, Geld ist ja alle. Und noch 80% des Projektes da oder so. Ne? Also deswegen, da ist wirklich Ehrlichkeit auch das Thema. Auch da wieder Offenheit für Feedback. Und das fängt bei mir an. Also ich muss Feedback empfangen können. Ich muss offenes Feedback und ehrliches Feedback geben können. Dazu gehört Lob. Aber dazu gehört es auch, Missstände offen und klar anzusprechen, weil das auch warten Mitarbeiter auch.
Ja, und weil man daraus lernt.
Und weil man daraus lernt.
Aus nichts lernt man ja mehr als aus Fehlern.
Also, so ist es, ja.
Ist
definitiv.
Das total wichtig für die Weiterentwicklung der Organisation, dass wir das offen ansprechen. Da hat ja jeder eine Meinung dann dazu.
Ja.
So, und das ist, die ist auch gut zu wissen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das sage ich das tatsächlich, also wirklich nicht abgesprochen vorher, aber genau das denke ich auch. Also wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann habe ich aus den Situationen am meisten und am schnellsten gelernt, wo ich so richtig auf die Nase geflogen bin. Und das fing beim Fahrradfahren an und hat sich dann über berufliche Stationen, ja, wo du dann Richtung Abitur geguckt hast, ja, Klausur mal verhauen hast oder im Studium oder auch privat, wo du denkst, wegen, boah, das ist dir jetzt genau einmal passiert, aber nie wieder. Mhm. Und dann analysierst du das und denkst, wegen daran lag's. Ne? Und bisher, toi, 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 ist das alles gut ausgegangen, aber ja, man muss halt solche Situationen erkennen und sich dann auch offen und ehrlich machen und sagen, okay, das passiert ja nicht nochmal.
Und den anderen das auch zugestehen, dass sie Fehler machen, das ist nämlich total wichtig, dass da keiner irgendwie am schwarzen Brett hängt, als der Woche oder so, sondern dass man den Leuten sagt, finde ich super, dass du es probiert hast.
Ja.
Und jetzt hat es halt nicht funktioniert, egal, aber das ist schon eine ganze Menge wert, weil uns das alle weiterbringt.
Ja.
Ne? Gibt ja diesen schönen Satz, willst du besser werden, erhöhe erstmal deine Fehlerfrequenz.
Ja. Ja.
Da ist schon was dran auch.
Ja. Ja, ja.
Ja. Und das will man im Prozess ja eigentlich, so in so einem Ideal, wenn man das Wort Prozess hört, ist ja das komplette Gegenteil. Man stellt sich keinen Fehler vor.
Ja.
Weil dann ist der Prozess ja weg.
Ja.
Kaputt.
Ja.
Das heißt, oder?
Man eliminiert
Fehler. Möchte man ja nicht. Ne? Deswegen ist es da relativ wenig Fehlertoleranz. Und im Energiedienstleisterumfeld, wo es immer um Sicherheit geht,
ja,
ist ja eigentlich Fehler machen auch Horror.
Oder? Du. Je nachdem, weil die Branche ist ja breit. Ne? Also sozusagen bei Schaltanweisungen, ja, beim Schaltgespräch, da haben wir eine Null-Fehlertoleranz, gar keine Frage. Das müssen wir den Leuten aber auch nicht sagen. Das haben die im Blut. Ja? Immer wenn es um Netzthemen geht, dann haben die das im Blut. Zumindest das, was ich bisher in meiner eigenen aktiven Laufbahn, in meinem Verantwortungsbereich erlebt habe. Es gibt leider Gottes auch andere Beispiele, wo dann halt tatsächlich von den Prozessen abgewichen wurden und das dann natürliche Folgen hat. Das muss man leider Gottes auch sagen. Aber dadurch, dass das sozusagen vollkommen klar ist, wenn ich vom Prozess abweiche, stelle ich mein eigenes Leben oder die meines Kollegen aufs Spiel, ist plötzlich gar nicht mehr zu diskutieren, ob der Prozess richtig oder falsch ist, sondern man hält sich dran.
Mhm.
Ja, also da ist eine Null-Fehler-Toleranz und da finden die Monteure untereinander sehr deutliche und schnelle und klare Worte. Also wir würden das deutlich freundlicher formulieren. Also Feedback würden wir es nennen. Die machen eine klare Ansage von wegen Finger weg, sonst sind die Finger ab.
Mhm.
Alles andere drumherum, ob man im Vertrieb jetzt mal eine Rechnung später rausschickt oder wo auch immer, ja, ich will jetzt gar nichts im Vertrieb oder, da ist ja immer irgendwie ein bisschen Fehler drin, im Kundenservice, wie auch immer. Nur eins ist klar, ich gehe immer davon aus, dass der Mitarbeiter an sich nie Fehler machen will.
Mhm.
Ja, also ich unterstelle keinem, dass er Fehler machen will, sondern er agiert immer im besten Sinne des Unternehmens vor dem Wissen, das er hat, vor den Fähigkeiten, die er hat, vor den Fertigkeiten, die er hat und versucht damit irgendwie zu jonglieren und auf die immer wieder ändernden Situationen zu reagieren. Und das ist klar, wenn du sozusagen nicht immer, wenn du nicht am Fließband stehst und immer jeden Tag dasselbe machst, sondern immer wieder dynamisch anders sein musst und immer auch neu entscheiden musst, dann entscheidest du immer richtig, immer falsch.
Mhm.
Das ist immer im Nachhinein einfach zu sagen, hätte man mal, ja, wieso hast du denn nicht? Oder auch Flüchtigkeitsfehler. Ja, ich sage auch immer, ich weiß gar nicht, wie viele Rechtschreibfehler mir am Tag in irgendwelchen E-Mails passieren. Das sind auch alles Fehler.
Mhm.
Aber die Auswirkung ist halt minimal.
Mhm.
Wenn der Kollege in der IT aus Versehen den falschen CAP 45 Stecker zieht, ist plötzlich die ganze IT weg und dann Outlook streicht, das sehen plötzlich alle im Unternehmen. Ja, also sein einer Fehler am Tag sehen alle.
Er ist der Torhüter. Ne?
Er ist der Torhüter, so ist es. Ja. Und meine 27 Rechtschreibfehler in einer E-Mail, die sehen halt vielleicht von mir aus nur 3 Leute.
Mhm.
Und von denen traut sich das keiner mehr zu sagen. Also super. Ne?
Ja.
Also, ne? Und so unterschiedlich sind natürlich die Fehler, aber ganz klar, im Netzbetrieb an sich, da ist eine ganz klare Null-Fehler-Toleranz. Ne?
Kannst du, ich finde das super, super spannend, kannst du abschließend sowas wie eine Checkliste bieten? Was sind die Punkte, die 3 oder 4 oder 5, das musst du sagen, wie man, wenn man Prozesse optimal gestalten will und wie man da einsteigt, was man machen muss, was man beachten muss?
Also ich glaube, man muss... Ich versuche es mal 4, 5 Punkte. Also ich glaube, man muss erstmal eine Akzeptanz dafür im Unternehmen schaffen. Man muss also sozusagen mal Transparenz machen, was das überhaupt bringt, respektive wo man gerade steht und das halt wertschätzend macht. Nicht sagen, von wegen ist alles Mist hier und wir müssen mal und bei meinem alten Arbeitgeber und so weiter, das funktioniert nicht. Sondern man muss die Themen, die immer wieder kommen. Es ist unklar, wo die Schnittstelle sind. Die Dokumente sind nicht vernünftig. Die Verantwortlichkeiten sind nicht klar. Weil Orga und jeder Mitarbeiter hat immer so ein bisschen seiner Tätigkeiten vom letzten Mal mitgenommen, sodass am Ende auch gar nicht mehr klar ist, wer eigentlich im Unternehmen was macht. So ein Unternehmen wächst ja auch. Und die Leute beschweren sich drüber. Und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn dafür verantwortlich? Das war früher mal der, aber der ist jetzt darüber gegangen. Und dass du also wirklich das Verständnis mal mit der Führungsmannschaft erzeugst und sagst, lass uns das mal aufschreiben. Lass uns dem mal irgendwie, oder wie wollt ihr euch dem Thema nähern? Ja, wie kommen wir dem irgendwie im Pack an? Auch so das Thema, ja, was kommt überhaupt auf uns zu? Ne? Also alles das mit Thema Wallboxen, mit Photovoltaik, Wärmewende, Energiewende, ne? das muss ja durch die Verteilnetze laufen. Mhm. Das wird entweder ermöglicht oder verhindert. Die beiden Möglichkeiten gibt es und die Weichen werden heute gestellt. Und zwar IT-seitig, personell und auch prozessual und natürlich auch kulturell. Das heißt, ich muss ja heute mich auf eine Situation vorbereiten, die ja unweigerlich in der Zukunft kommt. Ob das jetzt 24 ist, weiß ich nicht. Ist vielleicht 25 oder 26, aber die wird kommen. Und da muss ich heute sagen, wie wollen wir diesem Thema eigentlich begegnen? Mhm. Weil mehr Menschen gibt es nicht. Ja?
So. Also so eine Warum-Frage. Warum wollen wir das überhaupt machen?
Warum wollen wir das machen? Und wenn du da einen vernünftigen Konsens hast, dann wäre ja das hat bei uns leider nicht ganz funktioniert, aber ich wäre gerne mal irgendwo hingefahren, hätte es mir angeschaut. Mhm. Das geht immer so in verschiedenen Bereichen, im Kundencenter geht das ganz gut, da kann man sich das hier und da mal punktuell anschauen. Aber so ein Prozess im Stadtwerk sich anzuschauen, ist recht schwierig. Ne? Vor allen Dingen eins zu finden, was das schon ideal hat, weil alle trotteln da gerade so ein bisschen für sich selber rum, ne, und optimieren sich und sind ja auch alle ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist so das eine. Das nächste ist, ich würde mir dafür immer dezidierte Kapazitäten holen, um das Prozessmanagement, die Moderation, die Dokumentation durchzuführen. Das kann ein externer Berater sein, so haben wir den Weg gewählt, muss es aber nicht zwangsläufig, wenn man die Leute intern hat, entwickeln kann, wie auch immer. Warum? Ich brauche einen Berater, der mich methodisch da durchführt, der mir auch selber auf die Füße tritt und sagt, ja, ist alles schön und richtig und operatives Geschäft und alles schön und du wolltest, dass wir Projektmanagement einführen. Also halt dich bitte an den Plan. Sieh zu, dass deine Mitarbeiter an den Workshops teilnehmen, ihre Arbeiten durchführen und. Ja. Und dieser Berater, der sollte vielleicht gerade mal überhaupt gar keine Branchenkenntnis haben. Weil die Branchenkenntnis, die kommt von uns. Wir sind die Experten. Wir wissen, wie man Stadtwerke macht.
Er ist der Prozessberater.
Aber er ist der Prozessberater. Ne? Er muss die Methode mitbringen, er muss wissen, wie man Workshop vorbereitet, nachbereitet, dokumentiert, welche Software man einsetzt, was auch immer, was alles dazugehört. Er muss die Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. Er muss die richtigen Fragen stellen und einen dann da durchgeleiten. Und dann finde ich es auch als dritter Teil auch immer so ein bisschen, was du auch sagtest, so dieses Hamsterrad. Das muss man irgendwann auch mal anhalten. Oder den Berg, den man hochradelt, muss man mal irgendwann anhalten. Auf irgendeinem Plateau muss man anhalten und nicht immer nur nach vorne gucken und sagen, boah, das liegt noch vor mir. Sondern vor allem die nach hinten gucken, sich gerne eine Flasche Bier aufmachen, ein Grill auf den Würstchen auf den Grill werfen und sagen, so, guck mal, was wir alles schon geschafft haben. Guck mal, was da unten war. Kannst du dir noch vorstellen, als wir da unten standen? Gott, oh Gott, oh Gott.
Das vergisst man so schnell. Ne?
Das vergisst man so schnell, ja. Es geht immer nur weiter. Nächstes Projekt, Hamsterrad. Damm, 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 damm. Das Rad ist das Jahr, ist vorbei. Und dann fängt der ganze Zirkus wieder von vorne an, hätte ich fast gesagt. Aber ich meine, 10 Jahre zurück sind wir alle noch in die Bank gelaufen und haben Überweisungsträger handschriftlich ausgefüllt und abgegeben. Das kann sich heute ja auch keiner mehr vorstellen. Total. Ja. Und genauso ist das in der Energiewirtschaft auch, was wir heute schon an Netzberechnung können, was wir an sozioökonomischen Daten verwenden können und. Das wäre vor 5 Jahren noch völlig, also weit ab von der Realisierung gewesen. War schon Realität, aber noch überhaupt nicht eingezogen. Also von daher, Erfolge feiern, finde ich total wichtig. Nicht nur immer nach vorne gucken und auf die Probleme gucken, die wir noch vor uns haben, sondern auch zurückgucken, ganz bewusst zurückgucken und sagen, guck mal, was ihr erlebt habt und geschafft habt. Und zwar ihr, nicht ich, ihr. Und könnt ihr euch jetzt nochmal vorstellen, zurückzugehen, nochmal so ein halbes Jahr? Und dann sagen die meisten, nee, ist schon cool, was wir jetzt haben und es hat schon was verbessert. Und wenn man das dann noch anhand des Prozesses darstellen kann, nach dem Motto, der Prozess hatte vorher 40 Schritte und ganz viel Papier, ganz viel Schnittstelle, ganz viel Ärger und danach hat er nur noch 30 Schritte und alle sind damit total happy. Ja, ist doch super. Dann hast du das auch dokumentiert, aufgeschrieben und kannst dann auch sozusagen die Zeit nochmal kurz zumindest in Papier zurückblättern. Weil das fehlt ja auch total. Du machst weiter, du arbeitest. Ja. Ne? Also ich also ich mache ja leider Gottes außer E-Mails schreiben mit meinen Händen tagsüber gar nichts. Ich bewundere ja einen Schreiner, der am Abend einen Tisch da stehen hat und sagt, das habe ich gemacht. Wenn ich fertig bin abends, kann ich in meinen Postausgangskorb gucken und sagen, boah, heute 30 E-Mails geschrieben, super. Ja, aber ich meine, was ist das für ein Erfolgsgewinn? Ne? Mhm. Aber irgendwie dieses Thema, was habe ich eigentlich geschafft und wie visualisiere ich das und wie transportiere ich das und wie mache ich auch Spaß auf den nächsten Berg, der halt kommt, das ist ein ganz wichtiges Thema, um die Mannschaft nicht zu verlieren.
Okay, jetzt möchte ich, weil eigentlich dachte ich, wir sind durch, aber du hast jetzt gerade noch ein Thema angesprochen, nämlich Netzberechnung.
Ja.
Und da sind wir ja eigentlich bei dem Thema Prozesse, aber in einer digitalisierten Form. Mhm. Also nicht mehr nur, jetzt erfasse ich das und wir sozusagen, wir waren jetzt eben die ganze Zeit auf so einer menschlichen Ebene.
Ja.
Das ist ja auch ein relativ großer und ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da würde ich jetzt gerne, dass du mir abschließend nochmal erzählst, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Hoffentlich gute.
Ja, ich habe super gute gemacht und ich bin in einer Position, wo ich sozusagen mir ganz viel anschaue, mir ganz viel vorstellen kann und sagen kann, brauchen wir. So, und dann guckt man in die Mannschaft und sagt, das muss ja auch da reinpassen. Die Leute müssen sich ja verändern. Die verändern sich ja nicht von heute auf morgen um 180 Grad und sagen, von wegen alles, was ich vorher so gemacht habe, mache ich morgen so. Sondern das ist ein Prozess und der dauert, also der Prozess der Veränderung dauert. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen.
Genug richtig, also das wäre ja
exakt.
Auch bescheuert.
Genau, ne, genau. Und man muss auch das sensibel einführen und der eine ist dafür affiner, der andere nicht. Andere Leute wird man nie damit nehmen können, ja, die sperren sich aus irgendwelchen Gründen dagegen. Das muss man halt so sorgfältig aussortieren, wie man da mitnimmt. Aber auch da würde ich sagen, ist Evolution besser als Revolution. Wenn du Revolution machen musst, also wenn du vor der Insolvenz stehst, dann hast du sowieso keine andere Chance. Aber ansonsten ist eine vernünftige Evolution immer besser gewesen, weil da immer stabilere Lösungen bei rauskommen. Und deswegen das sukzessive Einführen, aber auch schnell. Ja, ich bin auch ein großer Freund davon, einfach Dinge zu nehmen, auszuprobieren. Wenn die nicht funktionieren, weg damit. Ja, dann haben wir aber gelernt. Ja, dann wissen wir, was nicht funktioniert. Ja, wie Alpha Edison, der irgendwie tausend Wege wusste, wie man eine Glühlampe halt nicht baut.
Ja. Ja,
so.
Genau.
Und genauso ist das da. Ich sage, komm, wir haben da einen Piloten, lass uns einen Piloten machen.
Ja.
Machen wir 3 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen fertig und dann lernen wir daraus mit dem Softwarehersteller zusammen. Und wenn das funktioniert, super. Wenn es nicht funktioniert hat, dann passen wir es an und wenn es gar nicht funktioniert, dann weg damit.
Hat die Digitalisierung von Prozessen dann sozusagen zum Lustgewinn geführt oder haben dann Leute gesagt, oh Gott, jetzt ist ja meine Arbeit weg?
Beides, ja. Beides, ne? Also da muss man gucken, in welche Bereiche man guckt. Mhm. Der Betriebler ist eher der Pragmatiker. Ja, Hand, Ärmel hoch, los geht's und gar nicht viel Theorie lernen. Mhm. Der typische Planer ist jemand, dem man erstmal ganz, ganz lange die Theorie erklärt, bevor er dann irgendwann in die Praxis einsteigt. Der Pragmatiker ist der, dem drückst du ein iPad in die Hand mit einer Digitalisierungssoftware und der rennt los. Beim Planer ist es so, oh, ich will das aber trotzdem immer noch auf A0 ausgedruckt haben, um da irgendwelche Schaltpläne sehen zu können. Also das sind innerhalb eines Unternehmens aufgrund der Aufgabe ganz unterschiedliche Mentalitäten, die ganz unterschiedlich zu adressieren sind und auch eine ganz unterschiedliche Digitalisierungsaffinität haben. Und am Ende ist es ein People's Business, ja, also du kannst halt nur mit denen arbeiten und mit den Mentalitäten arbeiten, die du halt hast. Und das ist auch gut und richtig so. Ja, und es ist so diverser, desto besser. Aber klar, man muss das, wie ich finde, einzeln dosiert einsetzen. Die anderen auch vielleicht teilweise neidisch drauf machen, nachdem, ach guck mal, die dürfen jetzt mit dem iPad rumlaufen, was ist das denn? Ach, da muss ich dafür Workforce-Management machen, ja, da will ich das auch und so. Also es ist schon so eine Sogwirkung erzeugen, das ist halt wichtig, aber halt auch individuell eingehen. Ne? Also mit der Gießkanne sagen, jetzt kriegen alle hier irgendwie iPads oder so, das wird es nicht funktionieren, viel zu teuer und bei vielen Leuten wird das einfach nur in der Ecke rumliegen. Okay. Also man muss es dosiert machen.
Okay. Super, super spannend. Also das würde ich fast gerne noch erweitern bei einer anderen Gelegenheit. Bis hierhin auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine ganz andere Vorstellung jetzt davon.
Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
Das Thema ist.
Vielen Dank. Ja, super, gerne.